Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Nicolas Rathke. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, und wir sind heute sozusagen in Kaitum im Restaurant Oma Wilma. Und Nicolas, erzähl doch mal ein bisschen was dazu, wie es dazu kam und wie lange du das schon machst, zum Konzept ein bisschen was.
Ja, wir sitzen hier im schönen Restaurant Oma Wilma im Herzen von Kaitum. Dieses Restaurant habe ich Ende 2019 eröffnet. Die Planung dafür ging tatsächlich schon im Jahr 2017 los, als ich in einem Café saß und es mir angeboten wurde, ob ich nicht mal überlegen möchte, ob ich mich selbstständig machen möchte. Und nach 2 Jahren Planung und 1 Jahr extremer Bauzeit konnten wir tatsächlich Ende 2019 eröffnen und das ist jetzt mein neues Zuhause.
Wie war das denn damals? Du sagst im Café, man hat dir das angeboten. Es war ja für dich dann sozusagen die erste Selbstständigkeit.
Ja.
Und hast du dann so lange überlegt, lange abgewogen, mache ich das?
Also damals war ich 27, da sind natürlich schon einige Überlegungen mehr, die man macht. Aber am Ende des Tages, nach einem halben Jahr Überlegungszeit, habe ich dann tatsächlich gesagt, dass diese Chance wahrscheinlich nur einmal in dieser Art und Weise jetzt kommt. Und dass das ein Herzensprojekt für mich sein wird und ich das auf jeden Fall dann auch machen möchte.
So, jetzt heißt, war das, wie, in was für Zustand war denn das Objekt, als du es angeboten bekommen hast? War das vorher schon ein Restaurant oder wie wurde das überhaupt genutzt?
Genau, es war vorher auch schon ein Restaurant. Es war die alte Friesenwirtschaft damals, vom Jürgen Wolf geführt. Und die Hauseigentümer wollten es einmal von Grund auf renovieren. Also kein Stein sollte auf dem alten bleiben. Und in dieser Planung durfte ich auch schon mit teilhaben und dann haben wir es wirklich einmal komplett auf links gedreht.
Und man sieht es ja heute, es ist jetzt, wie würdest du, das ist ja immer beim Podcast die Herausforderung, weil die Leute hören ja nur. Wie würdest du das Ambiente, in dem wir uns gerade hier im Gastraum befinden, wie würdest du das beschreiben?
Also ich würde es tatsächlich, dadurch, dass es auch zum Haus passen sollte, friesisch modern. Man sollte merken, dass man auf jeden Fall in einem sehr alten Friesenhaus sitzt, das sollte man auf jeden Fall merken und wir haben es dann versucht, so modern wie möglich trotzdem aufzubauen, damit auch jeder weiß, dass hier ein frischer Wind weht und dass hier doch einiges gemacht wurde.
Und was ist die Ausrichtung der Küche, was habt ihr da sozusagen euch auf die Fahnen geschrieben?
Genau, also es heißt ja auch tatsächlich Oma Wilma Heimatküche Kaitum. Diese Heimatküche ist natürlich geprägt durch unsere Omas, also durch meine Oma Wilma damals. Und das ist so der Leitfaden, den wir führen. Wir fangen an bei Königsberger Klopsen, machen aber auch tolle Eintöpfe im Winter, also wirklich diese Oma-Küche. Wir versuchen alles tatsächlich ein bisschen leichter zu machen, weil die Oma hat nie an Butter gespart, sage ich mal, oder an Sahne. Und da versuchen wir es einfach nur ein bisschen frischer, ein bisschen jünger zu machen, ein bisschen wilder und so, dass der Gast trotzdem überrascht ist.
Aber es ist halt trotzdem noch, also das ist ja genau, das kann man sogar noch als so ein bisschen gut bürgerlich bezeichnen?
Ich persönlich würde es als gut bürgerlich bezeichnen, auf jeden Fall. Für viele sind manche Sachen nicht verständlich, weil es dann doch zu jung ist oder zu modern ist. Aber die Grundlagen sind immer auf der klassischen Küche aufgebaut.
Aber interpretierst du, ich finde das Beispiel Königsberger Klopse so wunderbar, weil ja, es gibt es einfach viel zu selten nur noch auf, ja, Speisekarten. Aber interpretierst du die dann völlig neu? Sind die dann plötzlich, was weiß ich, also mit Pommes oder nein?
Nee,
also
das machst du dann? Nee, also diese wirklich, das ist wirklich auch noch so, sag ich mal, das Grundrezept von meiner Oma ist komplett gleich geblieben. Nur, dass wir gucken, dass es ein bisschen leichter, ein bisschen bekömmlicher ist, dass da nicht so viel Sahne mit drin ist in der Soße, dass die Kapern vielleicht ein bisschen noch anders verarbeitet wurden, dass der Gast auch einfach nach 3 Klopsen satt ist, aber nicht so, dass er aufs Sofa möchte.
Und bist du denn auch, wie sieht das so vom Verhältnis her, Fisch und Fleisch aus? Gibt es für euch auch viel Fisch auf der Karte oder wie macht ihr das?
Also über die Sommermonate, jetzt in der Hochsaison, sage ich mal, gehen wir sehr viel auf Fisch tatsächlich, weil die Fangzahlen hoch sind und darauf achten wir natürlich auch, dass wir nicht im Winter, sage ich mal, die leere Meer fischen möchten oder sonstiges. Wir ändern 4-mal im Jahr unsere Speisekarte Und da passen wir uns dann an. Also im Winter gibt's mehr fermentierte Sachen, mehr eingelegte Sachen, weil auch die Omas haben sehr viel eingelegt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in den Keller zu Oma bin und habe heimlich ein Glas Kürbis aufgemacht und habe den genascht. Genau, und das sind Sachen, die machen wir auch. Und deswegen, da passen wir uns an. Im Frühling machen wir sehr viel vegetarisch, jetzt auch zum September hin, weil jetzt gerade natürlich die Beete alle voll sind. Und jetzt, wie gesagt, auch fischlastig auf jeden Fall.
Aber jetzt werde ich ja immer eines Besseren belehrt. Also ich würde ja so naiv sein und denken, okay, morgens fahren hier in der Nordsee die Kutter raus.
Ja.
Und dann kommt der, ja, das würde man jetzt denken. Ganz ja. Aber ich lasse mich immer wieder belehren, es ist total schwierig, oder? Kannst du jetzt hier Fisch irgendwie von vor Sylt gefischt anbieten?
Also das Einzige, was meines Mal, oder was ich weiß auf jeden Fall, sind natürlich die Makrelen, die jetzt irgendwann bald losgehen. Das wird wirklich sehr viel dann hier gefangen. Aber ansonsten beziehen wir unseren Fisch rein aus der Nordsee, aber das wird tatsächlich alles in Dänemark gefangen, weil sie da mit den Kuttern auch besser rausfahren können und alles.
Gut, aber immer in Dänemark und nicht irgendwie Kanada oder sonst sowas.
Nee, das machen wir tatsächlich nicht. Da gucken wir schon, dass wir wirklich im Gebiet von 200 Kilometern um Sylt die meiste Ware herbekommen.
Und wenn du sagst, Gemüse, vegetarisch auch, könnt ihr denn da tatsächlich ganz regional gehen? Also könnt ihr da hier irgendwo ernten? Oder wie macht ihr das?
Hier auf der Insel tatsächlich nicht.
Okay.
Wir bekommen alles aus den vier Lande, also kurz hinter Hamburg. Und da beziehen wir 95% unserer Gemüse her.
Also man weiß dann auch wirklich, von wem das kommt.
Genau.
Jetzt hast du ja deine Oma erwähnt. Du sozusagen auch, ist eine Hommage an die Oma, dass du sozusagen Oma Wilma heißt.
Ja.
Das heißt, du bist wirklich ja auch, was sehr selten ist, für mich in diesem Podcast, ein echter Sylter.
Ja.
Das heißt, deine Oma hat auch auf Sylt gelebt?
Genau. Also, wie gesagt, ich bin hier geboren, groß geworden, habe meine Ausbildung hier gemacht. Meine ganze Familie wohnt hier auf der Insel. Also jetzt, meine Schwester ist auch wieder hochgezogen. Die haben jahrelang am Tegernsee gelebt. Und das ist wirklich Heimat hier. Also ich konnte von meiner Schule aus, waren es 200 Meter, dann habe ich bei Oma gewohnt. Meine Eltern und ich haben in Tinnum gewohnt. Also es ist alles, war alles mit dem Fahrrad super leicht erreichbar und es war herrlich.
Hat denn die Oma dich auch zu dieser, weil du hast ja dich über eine Ausbildung zum Koch entschieden.
Ja.
Hat die Oma dich denn dabei inspiriert?
Ich glaube, inspiriert auf jeden Fall. Wir kennen das, glaube ich, alle, dass die Oma dann sagt, wollen wir einen Kuchen backen? Und so ist es gestartet. Und irgendwann durfte ich dann gestufte Bohnen mitmachen. Dann musste ich den Kartoffelstampf machen. Und so hat sich das alles weiterentwickelt. Und deswegen würde ich ganz klar sagen, dass Oma eine der größten Schritte war, dass ich gesagt habe, ich gehe in die Küche und werde Koch.
So, dann hast du ja gelernt bei dem legendären Sternekoch Jörg Müller in Westerland.
Ja.
Wie war das? Er ist ja berühmt. Und wie war das denn damals? Es war ja, sag mal, wann war das etwa?
2005. Da war ich fast 15.
Fast 20 Jahre her, ne?
Ja.
Unglaublich. Wie war denn das damals so?
Also Jörg Müller ist ein Großmeister, muss man einfach sagen. Das, was diese Familie da leistet seit Jahrzehnten, das ist, glaube ich, outstanding hier auf der Insel. Das kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Für mich war es, glaube ich, die beste Schule, die man hätte haben können. Die Familie hat sehr viel Geduld mit mir gehabt, weil in der Ausbildung war ich vielleicht noch nicht ganz so engagiert wie heutzutage. Deswegen bin ich denen unglaublich dankbar. Es war aber, wie gesagt, auch eine sehr harte Schule mit 15. Und dann fängt man da direkt an, morgens um 8.30 Uhr in der Küche stehen, die ganzen Salate vorbereiten, Frühstücksdienste am freien Tag und alles. Aber wie gesagt, das war der beste Start in die berufliche Karriere, was Gastronomie angeht.
So, du hast dann ja viele Stationen auf Sylt gemacht?
Ja.
Also kommen wir gleich nochmal zu. Aber du warst auch zwischendurch, kam so ein Ausflug von dir in die ganz große Stadt. Also in Deutschlands größte Stadt, muss man sagen.
Genau, die Hauptstadt.
Nach Berlin.
Ja.
Erzähl, wo warst du da?
In Berlin war ich damals im Magot, geleitet damals von Michael Hoffmann, der jetzt gar nicht mehr tätig ist tatsächlich.
Gibt es das Magot denn noch? Oder?
Nee, gibt es auch gar nicht mehr.
Okay.
Nee, das hat, glaube ich, 2010 geschlossen, das ist jetzt aber auch nur geraten, welches Jahr genau. Michael Hoffmann war bekannt dafür für seine Gemüseküche und alles auch auf französische Basis, was bei Jörg Müller natürlich auch ganz weit oben in der Rangliste steht. Und deswegen wollte ich da nochmal was komplett Neues kennenlernen, mich nochmal tiefer da mit der Materie befassen. Und es war spannend auf jeden Fall, ja.
Aber wie war es für dich so, du kamst von Sylt, von der Insel?
Ja.
Jetzt warst du plötzlich in der großen Stadt. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Also ich habe in Berlin-Mitte auch gewohnt, deswegen kann man, glaube ich, ganz klar sagen, wenn man in Tinnum groß wird und dann in Berlin-Mitte wohnt, dass es ein Kulturschock ist. Aber ich habe es geliebt. Also ich liebe Berlin immer noch. Es ist meine Lieblingsstadt. Ich bevorzuge sie auf jeden Fall in den Top 2, 3 auf der, also in Deutschland auf jeden Fall.
Also natürlich, wahrscheinlich Hamburg natürlich auch ganz,
Hamburg,
toll.
Hamburg hat sich jetzt die letzten 3 Jahre bei mir ganz weit entwickelt. Ich liebe Hamburg mittlerweile. Das war vorher ganz anders. Aber wie gesagt, Berlin ist immer meine alte Heimat. Das war mein erstes Mal, dass ich alleine gelebt habe sozusagen. Das erste Mal, dass der kleine Sylter in die weite Welt gereist ist. Ja.
Du bist aber zurückgekommen.
Ich bin natürlich zurückgekommen. Die Insel kann man nicht, glaube ich, also entweder man liebt sie oder man hasst sie, aber ich glaube tatsächlich, dass ich hier so verankert bin, dass ich gar keine Alternative finden würde, woanders zu leben.
Du hast aber auch mal ein paar Monate auf dem Schiff gelebt.
Ja, ich habe es auch mal auf dem Schiff versucht, oder ich habe auf jeden Fall sehr erfolgreich auf dem Schiff gearbeitet. Es kam der Zeitpunkt auf der Insel, wo ich gesagt habe, okay, willst du jetzt weiter nochmal dahin oder dahin? Oder mache ich jetzt noch einmal diesen ganz großen Schritt? Und damals war ich dann im Söringhof davor. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt willst du es noch einmal richtig wissen? Und habe mir gedacht, ich will die Welt sehen. Ich will alles erleben. Ich will Orte sehen, von denen man nur aus dem Fernsehen oder Sonstiges gehört hat. Und dann durfte ich tatsächlich auf der MS Europa arbeiten und habe da wirklich die komplette östliche Hemisphäre sozusagen kennengelernt.
Und genau, man steigt ja zwischendurch, darf man ja auch mal aussteigen. Wo warst du dann mit dem Schiff? Wo wart ihr so?
Also wir waren wirklich, in Venedig bin ich wie gesagt eingestiegen. Dann haben wir komplett Asien miterlebt. Ich habe meinen 21. Geburtstag in Sydney gefeiert, was glaube ich auch nicht ganz so viele von sich behaupten können. Klar war es Arbeit, aber es war natürlich trotzdem viel Freizeit. Die Pausen, die man hatte, hat man natürlich genutzt. Wir konnten in Vietnam feiern, wir waren in Istanbul auch Sightseeing-Tour machen, in Indien, was mich wirklich auch sehr berührt hat, wie das da tatsächlich läuft. Australien, wunderschön, Neuseeland von der ganzen Landschaft her ist wirklich einzigartig, es ist wirklich wie bei Herr der Ringe. Und dann auf Fidschi durfte ich aussteigen, dann durften wir noch eine Woche länger da bleiben und dann sind wir zurückgeflogen.
Also eigentlich hast du jetzt, sagen wir mal, für ein Leben lang ja genug Urlaub gemacht. Scherz, also, aber du hast ganz viel von der, du hast ja wirklich viel von der Welt sehen können.
Ja.
Das ist ja eine Sache, wo, also, eigentlich ein Traum auch für jeden, der sich mal so eine Reise gönnt. Und ja. Du hast es sozusagen mit dem Beruflichen verbinden können.
Genau.
Dann bist du wieder auf Sylt geblieben sozusagen.
Ja.
Und hast, du hast einmal gesagt, Söringhof warst du.
Mhm.
2-Sterne-Restaurant.
Ja.
Also, das bekannteste auf der Insel. Und dann warst du auch noch in
Gogertchen.
Genau,
Gogertchen war meine letzte Station tatsächlich vor der Selbstständigkeit. Da war ich 4,5 Jahre, dann auch als Junior-Sous-Chef unter der Leitung damals in der Küche von Sven Karge. Und Sous-Chef war Markus Böhm, der mit mir zu Oma Wilma gewechselt ist, mit dem ich jetzt seit 8 Jahren auch zusammenarbeite. Und damals der Grand Chef natürlich Florian Hühne, der auch das Gogertchen einmal komplett neu erfunden hat. Und ich glaube, sowas gibt auch viel Energie und viel Antrieb für die eigene Selbstständigkeit.
Aber du warst auch noch mal im Rauchfang, ne? Da warst du auch.
Im Rauchfang war ich auch. Das war tatsächlich fast direkt nach der MS Europa, weil damals ich mich mit meinem besten Kumpel zusammengeschlossen habe und wir haben gesagt, komm, wir kochen jetzt die nächsten Stationen erstmal zusammen. Und dann schauen wir mal, was weiter passiert.
Das ist, was ist denn für dich sozusagen, und ich gehe jetzt mal davon aus, also du bist jetzt ja selbstständig, haben wir gesagt, seit Dezember 2019, aber du stehst ja trotzdem noch in der Küche.
Ja, jeden Tag.
Jeden Tag. Und was ist für dich denn, was macht für dich denn diesen Beruf aus, jetzt nach fast 20 Jahren?
Also ich glaube tatsächlich, dass man, Kochen ist ein Handwerk für mich. Es ist nicht so, dass ich wie ein Versicherungsvertreter versuche zu verkaufen am Telefon oder sonstiges, sondern ich erschaffe etwas mit meinen Händen. Ich habe frische Lebensmittel, die ich verarbeite. Ich habe frischen Fisch, der filetiert werden muss. Man lernt den Respekt zum Lebensmittel. Und ich glaube, das ist das einfach. Es wird A, nie langweilig, weil die Gäste auch nicht langweilig werden natürlich. Und das ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung.
Das glaube ich. Wie beobachtest du es denn? Also du kannst ja selbst beurteilen, weil du damals eine Ausbildung gemacht hast. Und man hört jetzt ja immer, auf der Insel, auch im Speziellen, wie schwierig das ist, mit dem, auch mit dem Nachwuchs.
Ja.
Ist das denn was, was du hier auch merkst? Ist das für dich auch als, neben den anderen Herausforderungen, die du natürlich hast, auch eine Herausforderung mit dem Personal? Wie ist es bei dir?
Ja, also ich, natürlich ist es schon schwierig. Ich glaube, da hat man in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren ein bisschen was verpasst gehabt, tatsächlich. So, dass diese Entwicklung jetzt dann so rapide nach unten gegangen ist. Ich glaube, Corona war ein großer Anstoß, dass es dann so einen großen Sprung gemacht hat, dass wirklich auch keiner oder viele sagen, okay, Inselarbeiten ist dann doch schwierig, weil Personalwohnung etc., das ist ja eine Kette, die zusammenhängt. Aber wie gesagt, also es wird schwierig, aber ich glaube trotzdem, dass sich positiv was verändern wird und die junge Generation, die jetzt gerade hier an den Herden steht, ich glaube, dass wir alle schon ziemlich bereit sind, auch viel zu machen dafür.
Aber habt ihr denn auch selber Azubis bei euch? Bildet ihr auch aus?
Nee, momentan noch nicht. Wir wollen das auf jeden Fall im nächsten Jahr machen. Aktuell darf ich es auch noch nicht, weil ich noch keinen Ausbilderschein habe. Aber den werde ich im Februar machen.
Ach echt? Ist auch schon mal eine Neuigkeit wieder, siehst du?
Ja, genau. Und ab dann möchten wir auch gerne ausbilden. Bei uns können die, glaube ich, die Lehrlinge auch gut was lernen. Ich glaube, da gibt es andere Betriebe, wo es dann tatsächlich nur eine günstige Arbeitskraft ist. Und bei uns werden sie natürlich, dadurch, dass wir so ein kleines Team sind, sehr eng direkt mit eingebunden.
Was würdest du sagen, also es ist ja inzwischen so, man hat ja diese, also der Kochberuf, also diese ganz, es gibt ja inzwischen einige Köche, die sind einfach deutschlandweit bekannt und die sind im Fernsehen, ne, und die machen diese Fernsehshows und ja, was weiß ich was und so haben Millionen Publikum. Ist das etwas, wo du sagen würdest, das ist gut für den, sozusagen für den, um Nachwuchs zu generieren?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass gerade so die ganz großen Namen wie Tim Meltzer und so, dass die wirklich den Kochberuf so attraktiv gemacht haben, dass man auch merkt, auch in anderen Betrieben hier auf der Insel, dass Leute ihr Studium abbrechen, um dann Koch zu lernen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Dank an die Großen, die dafür so viel Werbung machen und den so attraktiv auch darstellen, weil es wirklich so ist. Es ist natürlich schwierig zu sagen, kommen bei uns in die Küche, kommen arbeiten, wir sind eine Familie, aber die merken dann auch nach einer sehr schnellen Zeit, dass es wirklich eine Familie ist. Man verbringt sehr viel Zeit miteinander heutzutage in der, oder generell in der Küche. Damals war mein Küchenchef bei Jörg Müller wahrscheinlich auch eher ein bisschen mein Ziehpapa, sag ich mal, weil er doch sehr viel intensive Zeit mit mir verbracht hat. Und das ist einfach das, was das A und O ist, dass man so viel eine Familie hat in jedem Betrieb eigentlich.
Und wäre für dich persönlich das was mit dem Fernsehen? Oder hast du das schon mal gemacht?
Ich habe bei Wettbewerben mitgemacht. Bei diesen Wettbewerben war natürlich auch das Fernsehen da und sowas alles. Ich bin eher der Typ, ich bin nicht gerne im Vordergrund. Ich halte mich gerne zurück. Ich bin froh, wenn ich mein Ding durchziehen kann. Aber manchmal ist es natürlich schon schön. Ich glaube nicht, dass ich der Typ dafür bin, der jetzt groß irgendwie im Fernsehen auftreten würde oder sonstiges. Aber man weiß nie.
Genau, vielleicht kommen wir je nach die Angebote dann. Würdest du sagen, wie hat sich das entwickelt oder wie gut hat sich für dich das im Geschäft entwickelt? Wie läuft's einfach? Das ist eine ganz andere Frage.
Klar, läuft's gut, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben Ende 2019 aufgemacht. Nach knapp 8 oder 9 Wochen mussten wir schließen. Dann kamen natürlich diese ganzen Corona-Maßnahmen, Pausen etc. Das letzte Jahr, also 2022, war das erste Jahr, wo wir komplett aufhaben konnten, ohne großartige Beschränkung. Deswegen ist es jetzt auch wieder ein neuer Lernprozess für uns. Wir wissen jetzt erst vom letzten Jahr, okay, was ist machbar, was wird gemacht, was müssen wir machen, wo müssen wir vielleicht noch ein paar Schrauben drehen. Und ich glaube, das ist, es wird die nächsten 5 Jahre auch noch nicht langweilig, weil wir immer uns weiterentwickeln möchten und wir möchten einfach keinen Stillstand hier haben.
Aber ihr seid ja, glaube ich, sehr gut gebucht auch. Ne? Wir haben jetzt ja wieder Sommersaison, kann man sagen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ist deine persönliche Wahrnehmung momentan? Ist die Insel richtig voll oder wie ist es dieses Jahr?
Doch, also für mich ist die Insel sehr gut gefüllt. Das muss ich ganz klar sagen. Wir sind hier sehr zufrieden mit der Buchungslage. Da möchte ich auf jeden Fall auch gerne, dass es noch lange so bleibt. Und wir müssen natürlich gucken, die Saison ist, oder die Insel ist natürlich saisongebunden so ein bisschen. Wir müssen schauen, dass wir dieses Angebot vielleicht auch ein bisschen langfristiger, ganzjährig ein bisschen besser aufbauen können. Aber ich bin super zufrieden mit der Buchungslage und mit der Auslastung der Gäste.
Ihr macht auch Mittagessen?
Ja.
Habt ihr es immer schon gemacht mit dem Mittagessen?
Wir haben es tatsächlich schon immer gemacht. Bei uns gibt es von 12 bis 14.30 Uhr auch Mittagessen. Wir haben Hotdogs selber gemacht mit einer Chorizo-Wurst. Es gibt den Pannfisch von Kabeljau mit Kartoffel-Kohlrabi-Gemüse. Also wir möchten auch, dass der Gast auch mittags sozusagen schon leckere Heimatküche haben darf.
Aber ist es denn, also ihr habt eine richtige Lunchkarte? Also
ja, genau.
Das heißt, ist es auch so ein bisschen günstiger als abends? Also ist in Hamburg immer beim Lunch, mit den Lunchkarten.
Es ist ein anderes Angebot. Ich würde nicht sagen, es ist günstiger oder es ist preiswerter. Es ist einfach ein anderes Angebot, weil mittags dann doch der schnelle Happen oder sonstiges ein bisschen mehr nachgefragt ist und man sich mittags nicht so viel Zeit fürs Essen nimmt wie abends tatsächlich. Abends plant man immer seine 2 Stunden ein, seine 2,5 Stunden. Und ich glaube, für mittags ist man froh, wenn man mal kurz für eine Stunde irgendwo einkehren kann und da eine Kleinigkeit zu sich nimmt.
Arbeitet ihr denn eigentlich auch mit dem abends mit dem Zweischichtsystem?
Ja.
Macht ihr auch?
Also ja.
Die Doppelbelegung.
Ja, das machen wir tatsächlich auch. Ich glaube auch tatsächlich, dass es hier auf der Insel gar nicht anders geht. Gerade in so, sag ich mal, wir sind ein relativ kleiner Betrieb. Wir haben unsere 40 bis 45 Gäste, die wir pro Belegung sitzen haben können. Und ich glaube einfach, durch alles, was auch im rundherum steht, glaube ich, ist es der einzige und beste Weg, den man auch macht.
Und ihr habt auch einen tollen Garten, ne?
Wir haben einen wunderschönen Garten.
Der ist aber weil ich jetzt überlege, also das heißt, du hast jetzt hier 2 Gasträume.
Ja.
Und da sagst du etwa 45 Plätze.
Genau.
Und draußen hast du nochmal wie viel etwa?
Draußen haben wir ungefähr 30 Plätze. Aber wir werden oder wir können tatsächlich auch von der Küche her nur maximal 45 Gäste pro Belegung bewirten. Weil bevor wir 60 Gäste bewirten und die Qualität nicht mehr stimmt, haben wir von vornherein gesagt, uns ist die Qualität für den Gast viel wichtiger, als wenn wir 5 Gäste mehr haben tatsächlich. Wo mein Steuerberater auch ab und zu mal meckert mit mir. Aber das ist wirklich das Credo für uns, Qualität vor Masse.
Jetzt für die Leute, die das hören, vielleicht, manche gibt es ja auch, die wollen spontan, wenn sie hier sind. Macht ihr auch Walk-in tatsächlich, dass die Leute...
Ja, also
spontan, dass du da irgendwas frei hast manchmal?
Es gibt tatsächlich 1-2 Tische, die immer frei bleiben, dass wenn auch Walk-ins kommen, dass wir Tische anbieten können. Manchmal sind sie nicht frei, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es hat ein bisschen was mit Glück zu tun, aber ich glaube, meistens ist das Glück dann beim Gast.
Sag mal, und genau, es ist ja nicht immer Saison auf Sylt, es ist ja auch manchmal ein bisschen grau, also heute ist es nicht grau, heute ist es toll, ja. Aber nein, es ist ja auch manchmal so, dass eben mal ein bisschen Flaute ist.
Ja.
Wie macht ihr das? Habt ihr denn immer so regelmäßig dann Betriebsferien für eine gewisse Zeit, oder?
Wir haben im Januar immer zu. Januar ist, glaube ich, die typische Zeit auf der Insel, dass man zu hat, und da haben wir uns tatsächlich dann auch mit angeschlossen. Wir haben im Januar unsere 4 Wochen Betriebsferien, und dann starten wir zum Biekebrennen, starten wir wieder in die Vorbereitungszeit.
Und ist das dann so, dass du dann auch die Zeit zum Beispiel nutzt, oder hast du es dieses Jahr gemacht, dass du dann auch mal irgendwie in Urlaub fährst?
Ich bin tatsächlich, dieses Jahr bin ich tatsächlich auch 1 Woche in Urlaub gefahren, auf Schiffreise mit meinem besten Kumpel. Schön. Haben wir eine Rundreise gemacht in den Arabischen Emiraten.
Also ist das auch für dich zum Beispiel wichtig als Insulaner? Ich weiß nicht, also dass du sagst ab und an mal, ich fahre jetzt mal irgendwie eben nach Hamburg oder ich fahre mal nach Husum oder so.
Ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, lebensnotwendig. Ich glaube, das ganze Jahr hier auf der Insel ohne wirklich was anderes zu sehen, ist dann auch sehr schwierig. Und ich freue mich, wenn ich mal 2 Tage nach Hamburg komme oder sonstiges. Wir werden jetzt mit dem ganzen Betrieb im September machen wir auch einen Betriebsausflug nach Berlin zum Beispiel, zu einer großen Gastromesse. Also es ist wichtig, auch mal Auszeiten zu haben, auch wenn sie nur klein sind. Wir haben sonntags, montags Ruhetag, aber die sollte man dann auch versuchen, so gut wie möglich zu nutzen.
Jetzt bist du ja ein Insider auf der Insel, was Gastronomie angeht. Mhm. Wie würdest du sagen, hat sich die Gastronomie in den vergangenen Jahren hier irgendwie gewandelt auf Sylt? Es wird ja unheimlich viel neu aufgemacht gefühlt auch.
Also ich glaube, die Gastronomie hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Es ist ein sehr großes Miteinander geworden. Es sind viele junge an die Spitze gekommen, sag ich mal, die was neu eröffnet haben oder übernommen haben oder auch umgebaut haben. Bestes Beispiel ist, glaube ich, die Sturmhaube gerade in Kampen. Was da die Knochenhauer-Brüder aufgebaut haben, ist unglaublich. Also meinen allergrößten Respekt dafür. Ich glaube, es entwickelt sich gerade sehr viel Gutes, sehr viel Positives, und ich hoffe, es bleibt so, auf jeden Fall.
Genau, aber es ist auch, würdest du auch sagen, es sind junge Konzepte, die jetzt sozusagen am Markt sind,
ja,
ist was Besonderes. Also es ist nicht so, ich weiß nicht, also würdest du, wie soll ich es denn sagen? Also es wird ja immer viel gemeckert über Preise auf Sylt.
Ja.
So, ist das berechtigt oder ist das...
Was heißt, es ist berechtigt? Also ich glaube schon, dass keiner hier irgendwie großartig die Gäste übers Ohr hauen möchte. Diese Preise, die wir anbieten, oder ich kann natürlich nur für mich sprechen.
Ich wollte jetzt nicht, auf dich eingehen. Also, ich wollte es allgemein.
Nein, ja, also ich gehe davon aus, also bei uns kann ich ganz klar sagen, dass es super fair kalkuliert ist. Klar haben wir alle unsere Preise. Der Gast versteht manchmal, glaube ich, noch nicht ganz so, dass alles, was im Glas und auf dem Teller ist, ist das, womit wir alles bewerkstelligen. Also dadurch haben wir den Service, die Küche, die Lieferanten, alles, was das Haus quasi abwirft oder was an Kosten anfällt, wird halt nur dadurch generiert. Und ich weiß nicht, ob das hier auf der Insel so viel teurer ist mittlerweile wie auf dem Festland, weil auch in Hamburg, muss ich sagen, sind Restaurants auch schon gut in der Entwicklung mitgekommen. Deswegen, also ich muss ganz klar sagen, ich glaube, das ist alles super fair.
Und bist du so, dass du, wenn du jetzt mal frei hast, gehst du dann selber auch gern essen oder kochst du immer zu Hause auch noch oder wie ist es bei dir?
Ich koche tatsächlich meistens zu Hause auch noch, weil ich sehr wenig essen gehe. Ich habe meine 2-3 Restaurants, wo ich dann einkehre, auch gerne mal nur auf dem Espresso kurz oder sonstiges. Aber an meinen freien Tagen habe ich auch meine beiden Kinder.
Und wie alt sind die jetzt?
8 und 6 Jahre alt. Und mit denen verbringe ich dann am liebsten die Zeit natürlich zusammen. Und die sind noch nicht ganz so motiviert, sag ich mal, auch mal ins Restaurant zu gehen oder so. Und dann kochen wir lieber zu dritt zusammen zu Hause.
Das hört sich gut an. Aber und gibt es dann was, was sind so die Favorites bei den Kindern?
Bei den Kindern, also die sind natürlich super zufrieden über Crêperie. Also okay. Wenn die einen Crêpe essen können, direkt am Strand, das ist deren Liebling. Oder mal auch nur ganz entspannt eine leckere Pommes oder eine Pizza. Nee,
aber wenn du das, wenn du denen jetzt was zubereitest und mit denen zusammen was, was mögen sie dann gerne, wenn ihr zu Hause was macht?
Dann Eierreis und Kartoffel-Karottenstampf, weil das dürfen die immer schälen und schneiden und so. Und da freuen die sich am meisten. Die lieben Steak tatsächlich. Was mich wundert, wenn sie sagen, Papa, heute wollen wir wieder ein Steak essen. Aber... ich glaube, wir kriegen das zu dritt immer ganz gut.
Ich glaube, die werden auch ganz gut herangeführt an den
Beruf. Ja, ich glaube auch.
Also dann können, dann hast du quasi auch schon sozusagen
Nachwuchs.
Aber du bist ja noch, du bist ja noch sehr jung. Wenn du als Insulaner, wo lebst du, wenn ich fragen darf, in welchem Ort?
In Tinnum.
In Tinnum. Ja. Also immer noch in Tinnum quasi. Du
hast doch genau. Eigentlich genau. Immer schon in Tinnum. Also Tinnum ist immer noch meine Heimat.
State of the art.
Ja.
Was sind für dich so die schönsten Orte auf der Insel?
Klar werde ich jetzt Keitum als erstes sagen, weil Keitum ist einfach das Dorf schlechthin, glaube ich. Ich habe meine halbe Kindheit hier verbracht. Meine Patentante wohnt 30 Meter weg von hier. Und Kampen. Ich muss ganz klar sagen, Kampen ist für mich der Ort schlechthin. Nicht, weil es schickimicki etepetete ist, sondern weil Kampen wirklich auch herzlich ist. Gerade auch durch meine Betriebe im Rauchfang und im Gogertchen. Durch meine Jugendfreundschaften mit den Knochenhauern von der Sturmhaube, die Neufreundschaft mit Tom Kinder vom Pony, Juwelier Split ist auch ganz groß zur Familie geworden tatsächlich. Wir haben damals, oder mein bester Kumpel hat dann am Gogertchen aufgehört und hat sich dann dazu entschieden, beim Juwelier zu arbeiten. Und Split ist einfach die Hauptadresse, wo ich als erstes einkehre, wenn ich im Dorf bin.
Das hört sich gut an. Also das heißt, genau, du, eigentlich ist alles super. Du fühlst dich wohl nach wie vor auf der Insel.
Nach wie vor.
Gäbe es für dich eigentlich einen Beruf, wenn du jetzt überlegst, also gäbe es irgendwas, ich meine, du bist ja wirklich noch sehr jung, also normal frage ich jetzt die Leute, die schon so 50 sind oder so, aber gäbe es bei dir irgendwie so einen Gedanke, dass du sagst, ey, irgendwann hätte ich nochmal Bock, das und das zu machen? Gibt's ja manchmal so, dass man sagt, ey, ich würde nochmal voll gerne...
Nee, gibt's tatsächlich nicht. Nee, es gab noch nie eine Alternative. Es war von vornherein immer klar... ich werde Koch und ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich anderes machen könnte.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.